Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, ganz herzlich willkommen zu Radio DARC, unserem wöchentlichen Technikmagazin. Es ist heute zum 533. Mal, dass wir Sie begrüßen dürfen. Wir, das ist die Redaktion und Conny Farin hier am Mikrofon. Heute berichten wir von den Funkaktivitäten aus der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz über das 100-jährige Bestehen der IARU, über einen Medikamentennotruf eines Funkamateurs aus Moskau und über die Vermüllung der Erdumlaufbahn. Aber erstmal ein Titel von Peter Maffay, der heißt Eiszeit. Ja, und genau damit könnte man sehr treffend die aktuelle Stimmung auf der Welt beschreiben.
Berge spucken Lava aus in den silberklaren Mond. Aschenregen fällt auf uns, die Erde hat Milliarden Volt. Und aus den Quellen schießt Blut so hoch bis zum Saturn. Atlantis kommt jetzt hoch. Wo bleibt der Mensch, der sich daran freut? Eiszeit, Eiszeit. Wenn die Meere untergehen und die Erde bricht, Kontinente rasen dann in Sekunden auf sich zu. Wer sieht noch den letzten Blitz, dann vor dieser Explosion? Die Wolken sehen so hoch, und wo einst die Wüste war, geht nur ein schwarzes Loch, und der letzte Mensch bittet um den Tod. Eiszeit. Bleibt dies nur Utopie, rotes Telefon, wenn du versagst. Eiszeit, Eiszeit, wenn die Meere untergehen und die Erde bricht.
aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Funkgeräte in Boeing 787 schalten sich unbemerkt ab. Ein weiterer Kurzwellensender wird abgerissen. Noch einen Monat weltgrößte Amateurfunkmesse in den USA und DARC veranstaltet Spezialseminar zu Mantelwellen und Ballonen. Am Mikrofon Conny Farren. Im Februar hatte das US-Verkehrsministerium einen Hinweis auf ein Problem mit der Elektronik des Flugzeugs vom Typ Boeing 787 herausgegeben. Demzufolge wechseln die VHF-Flugfunkgeräte unerwartet und unbemerkt vom aktiven in den Standby-Modus. Dies bedeutet, dass ohne ständige Kontrolle durch die Piloten wichtige Meldungen der Flugsicherung wie Änderungen von Flugrouten und Landebahnbelegungen verpasst werden können. Die möglichen Folgen? Kritische Annäherungen von Flugzeugen in der Luft und bei der Landung bis zu einem Crash. Die Installation eines bislang noch kostenlosen Updates, das das Problem beheben soll, dauert 90 Minuten und kostet für die damit verbundene Arbeitszeit und Ausfallzeit schätzungsweise 127 US-Dollar pro Flugzeug, wobei 157 US-Flugzeuge mehrerer Baureihen der 787 betroffen sein sollen. Leider hat der Patch nicht funktioniert, wie Qatar Airways meldet. Zudem sollen Software-Updates zukünftig außerhalb der USA mit Steuern und Grenzzöllen belegt werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Fakt, dass Flugzeuge längst auch fliegende Computer sind, sich nicht auf die Flugsicherheit auswirkt und solche Updates auch dann weiter zeitnah ausgeführt und bei Misserfolg wiederholt werden, auch wenn sie künftig mit Steuern belegt sind. Erst rund um das Jahresende 2024 mussten wir über das Ende des österreichischen Kurzwellenzentrums Moosbrunn berichten, das auch Radio DARC jahrelang nutzte. Jetzt droht der nächsten mächtigen Kurzwellensendeanlage der Abriss. Es geht um die Sender im slowakischen Rimavská Sobota, im Süden des Landes, in der Nähe der ungarischen Grenze gelegen. Die Anfänge der Sendeanlage Rimavská Sobota reichen ins Jahr 1952 zurück. Anfänglich wurde hier nur ein Mittelwellensender errichtet. Ab 1956 kam die Kurzwelle dazu. So wie man die Anlage heute kennt, stammt sie aus den Jahren 1982 und 1983. Damals wurde die Sendeanlage mit russischer Hilfe erheblich erweitert. Es wurden mehrere Vorhangantennen errichtet, die zwischen Türmen von bis zu 169 Metern Höhe gespannt wurden. Weiter wurden vier 250 Kilowatt starke Sender installiert, die im Frequenzbereich zwischen 5 und 22 Megahertz arbeiten konnten. Über diese Anlage waren die Kurzwellensendungen des damals noch tschechoslowakischen Auslandsrundfunks in der ganzen Welt zu hören. Während der frühen 1980er Jahre wurde auch die Mittelwellenanlage modernisiert. In diesem Zug entstand die weltweit erste Anlage, bei der über nur einen einzigen Sendemast gleichzeitig drei Mittelwellenfrequenzen ausgestrahlt werden konnten. Nach der Teilung der Tschechoslowakei wurde die Anlage Rimavská Sobota zunächst weiter von den Auslandsdiensten beider Staaten genutzt. Radio Slowakei International wurde das erste Mal am 1. Juli 2006 eingestellt. Nach zahlreichen Hörerprotesten wurde der Sendebetrieb aber noch einmal vom 29. Oktober 2006 bis zum 1. Januar 2011 aufgenommen. Von 2004 bis 2006 nutzte auch Radio Budapest aus Ungarn diese Anlage. Radio Prag International beendete seine Ausstrahlungen mit 31. Januar 2011 endgültig. Seitdem schweigt die Kurzwelle in Rimavská Sobota. Fast nostalgisch kann einem werden, wenn man einen Mitschnitt des Sendebeginns von Radio Prag mit seinem charakteristischen Pausenzeichensignet aus den 1980er Jahren hört.
Sie hören Radio Prag, Tschechoslowakei. Sie hören Radio Prag, Tschechoslowakei, die Sendung in deutscher Sprache.
Einen schönen guten Abend, verehrte Hörer, und herzlich willkommen bei unserer Sendung.
Die Sprengung der gesamten Sendeanlage soll bis Juli 2025 erfolgen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Das Sterben von Kurzwellensendern geht damit unvermittelt weiter. In etwa einem Monat, vom 16. bis 18. Mai, findet die US-Amateurfunkmesse Hamvention in Senior im US-Bundesstaat Ohio statt. Neben der Tokyo Ham Fair in Japan und der Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee ist die Hamvention eine der drei großen Amateurfunkmessen weltweit. Viele neue technische Produkte werden meist hier zuerst vorgestellt. Wie in den Jahren zuvor ist auch der DARC mit einem Stand vertreten. Sie finden uns unter der Standnummer 2503 im Gebäude 2 in der Tesla-Halle. Den DARC-Stand gibt es in guter Tradition, so wie auch der US-amerikanische Amateurfunkverband ARRL hierzulande auf der Ham Radio vertreten ist. Informationen zur Messe gibt es auf der Veranstaltungswebseite. Für Kurzentschlossene beachten Sie unbedingt die Einreisemodalitäten für die USA. Zur Einreise ist ein biometrischer Reisepass erforderlich. Weiterhin muss das ESTA-Formular vorab online ausgefüllt werden. Dies kostet einen geringen zweistelligen Dollarbetrag. Wer in den USA auch Funkbetrieb machen will, sollte sich die CEPT-Regelungen noch einmal durchlesen. Sie sind auf der Webseite des DARC-Auslandsreferats verfügbar. Das DARC-Seminar bietet für seine Mitglieder wieder ein Spezialseminar zum Thema Mantelwellen und Ballone an. Es findet statt am Freitag, dem 9. Mai ab 18 Uhr bis Samstag, den 10. Mai 18 Uhr. Dozent ist Professor Dr. Ingenieur Michael Hartje, Delta Kilo 5, Hotel Hotel von der Hochschule Bremen. Es wird um folgende Sachverhalte gehen. Im Kurzwellenbereich sind Mantelwellen beim Empfang häufig für erhöhte Störpegel verantwortlich. Im Sendefall sorgen sie für Hochfrequenzkopplungen in die Stationstechnik und häusliche Geräte. Aber auch interessante Fragen sind, wann geht der verwendete Ballonkern in magnetische Sättigung, wann wird er zu heiß? Welche Wicklungsart ist bei Ringkernen empfehlenswert? Oder die EFHW und EFRW-Antennen, sie sind einfache Antennen für den Portabelbetrieb, sie basieren auf dem Prinzip der Mantelwellen. In diesem Seminar sollen in der Theorie und intensiver Messepraxis Mantelwellen nicht nur aufgespürt werden, mit geeigneten Gegenmaßnahmen sollen diese vermindert und die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen an einfachen Beispielen nachgewiesen werden. Die Eigenschaften von Materialien für Mantelwellensperren werden messtechnisch untersucht und hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeit bewertet. Mantelwellensperren werden manchmal auch als Stromballone bezeichnet. Verschiedene Ballontypen werden im Seminar in Theorie und Praxis behandelt. Und Un-Un-Transformatoren werden vermessen und charakterisiert. Seminarteilnehmer können bei Bedarf nicht nur einen eigenen Ballon für ihre Anlage entwerfen und aufbauen, sondern können beurteilen, wie gut ein Ballon für die Anwendung geeignet ist und welche Wärmeverluste er aufweist. Für die umfassende Bewertung der Messungen wird empfohlen, einen Laptop mit Vektornetzkernanalysator mitzubringen. Details werden in der Vorbereitung mit den Teilnehmern erarbeitet. Die Seminarkosten von 190 Euro umfassen eine Übernachtung und Verpflegung. Bitte melden Sie sich unter events.darc.de an. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Unser nächster Titel ist ein Musikwunsch unseres Hörers Lorenz Ossmann, Delta Lima 4, Lima, Lima, Lima aus Straubenhardt. Er wünscht sich einen Titel aus den 1970er Jahren, und zwar Butterfly von Daniel Girard. Ausdrücklich grüßen möchte er damit seine Funkfreunde Martin, Foxtrot 5, Mike, Whiskey, Delta und Richard, Foxtrot 5, November, Mike, November aus dem Elsass, Frankreich, sowie Valerie Aubry.
Auf dem Feld blüht weiß der Jasmin und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werde ich sehen. Jedes Wort von dir klang wie Musik und so tief wie die See war das Glück. Eine Welt voll Poesie, die Zeit blieb für uns stehen, doch der Abschied kam, ich musste gehen.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Die sächsische Metropole Chemnitz trägt in diesem Jahr den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Der Chemnitzer Ortsverband des DARC hat sich jahrelang mit diversen Sonderaktivitäten auf diese Würdigung vorbereitet und für das Titeljahr mehrere Sonderrufzeichen beantragt. Im Januar startet daher auch ein Amateurfunk-Event unter dem Titel 2025C. Zu den 5 Teams zählen fast 60 Operatoren aus ganz Deutschland. Spezielles Anliegen war es auch, Einblicke zur Chemnitzer Industriekultur, Industriehistorie und zur frühen Amateurfunkhistorie zu vermitteln. Ein Bericht von Steffen Hamperl, Delta Mike 6 Whisky Alpha November.
Dass die sächsische Stadt Chemnitz dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt ist, hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Auch, dass es dazu eine anspruchsvolle Amateurfunkaktivität gibt. Für das Organisationsteam war es dabei wichtig, nicht nur Diplome und Punkte zu vergeben, sondern auch Hintergrundinformationen zu Chemnitz und insbesondere der reichhaltigen Industriegeschichte dieser Stadt zu vermitteln. Das wurde in den zahlreichen Einträgen im Gästebuch unserer Aktion auch als ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal dieser Aktion im Gegensatz zu anderen Diplomprogrammen entsprechend honoriert. Die 5 Sonderstationen waren 73 Tage und mit insgesamt 59 OPs aktiv, die Tag für Tag die oft nur mäßigen Ausbreitungsbedingungen mit viel Engagement ausglichen. In Summe stehen dabei fast 136 QSOs zu Buche. Diplomjäger, einschließlich der Kurzwellenhörer aus 60 Ländern, erfreuten sich an den bislang ca. 7.350 heruntergeladenen Diplomen. Die aktivsten 3 SES-OPs, das waren Günther, Delta Lima 5, Yankee Yankee Mike mit 13.983 QSOs, Helmut Delta Lima 6 Kilo Whisky November mit 8415 und Gerd DL7 VUG mit 8182 QSOs. Alle 5 OP-Teams von DL2025 Bravo, Delta Lima 2025 Charlie, Delta Lima 2025 Echo, Delta Lima 2025 Sierra und Delta Lima 2025 Whisky haben zu einem Amateurfunkereignis beigetragen, wo es nicht nur um den Diplomerwerb schlechthin, sondern mit dem erfolgreichen Erarbeiten möglichst vieler Bandslots um eine Art sportlichen Wettkampf im Ranking. Seine hierbei erbrachten Leistungen, also die Summe aller SES-QSOs, die Zahl der Diplome und die Platzierung in den Rankings, kann sich nun jeder Diplomjäger auf einem Abschlusszertifikat dokumentieren lassen. Diese anspruchsvollen Diplombedingungen haben nicht nur zu einer Belebung der Bänder geführt, sondern die Experimentierbereitschaft auf beiden Seiten gefördert. Viele probierten sich auf sonst von ihnen noch nie genutzten Bändern oder Betriebsarten aus und testeten ausgiebig ihre Antennen. Diesen Aspekt folgen auch unsere 630 Meter Sonderaktivitäten im März. Neben 50 Mittelwellen-QSOs mit Delta Lima 2025 Echo ließen sich weitere OMs erstmal auf dieses doch eher exotische Band ein und teilten ihre diesbezüglichen Hörerfolge mit. Alle Berichte, darunter ein mit viel Sachverstand erstelltes modifiziertes Spektrogramm und ein 630 Meter Bastelprojekt, das findet man auf unserer Event-Webseite. Zu besonderen Anlässen war das gastgebende Chemnitzer Team vom OV Sierra 54 über Debel bzw. felddemäßig auch unterwegs. So unter anderem im März zu den Linux-Tagen an der Technischen Universität Chemnitz, kombiniert mit einem Bastel- und Lötworkshop, wie auch zur diesjährigen OV-Ausfahrt in die Sächsische Schweiz. Conteste waren immer eine gute Möglichkeit, weltweit auf den Event-Anlass aufmerksam zu machen. Besonders gut gelang dies dem Contest-Team von Delta Lima 2025 Sierra im CQ-WPX RTDY, holte sich das Team den Titel des Vize-Weltmeisters 2025 in der Kategorie Multi-OP Multi-TX Unlimited. Herzlichen Glückwunsch dazu! Obwohl die Phase 1, das eigentliche Diplom-Event 2025 Charlie, beendet ist, werden die 5 Sonderstationen noch bis Jahresende hin und wieder unter Vergabe ihrer individuellen Sonder-DOKs anzutreffen sein. Alle Informationen dazu auf der Webseite 2025charlie.de.
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Immer am 18. April begehen die Funkamateure den sogenannten Weltamateurfunktag. Nein, das ist kein Aprilscherz, sondern durchaus ernst gemeint. Er wurde von der UNESCO ins Leben gerufen, um die hohe gesellschaftliche Bedeutung dieses spannenden Hobbys zu würdigen. Der Amateurfunk befördert neben der internationalen Völkerverständigung auch die Wissenschaft, die persönliche Weiterbildung und dient dem Notfunk in Katastrophenfällen. Zurück geht der weltweite Ehrentag der Funkamateure auf die Gründung der Internationalen Amateurradio-Union, abgekürzt IARU. Diese Organisation wurde am 18. April 1925 in Paris gegründet als weltweite Interessensvertretung für die Kurzwellenamateure. Sie feiert somit in diesen Tagen ihr 100-jähriges Bestehen. Doch was ist die IARU eigentlich? Was sind ihre Ziele? Die Funktechnik kam um das Jahr 1900 herum auf. Die Entwicklungen und Weiterentwicklungen, darunter Röhrensender, Amplitudensprachmodulation und die Verwendung höherer Frequenzen, führten bald zu einer erheblichen Zunahme der Nutzung des Funkspektrums. In den frühen 1920er Jahren ging man allgemein noch davon aus, dass Funkkommunikation über große Entfernungen nur auf sehr langen Wellen möglich war. Je niedriger die Frequenz, desto besser. Große Antennen und hohe Sendeleistungen waren bei kommerziellen sowie staatlichen Sendern die Regel. Dann entdeckten Funkamateure, dass Kurzwellensignale mit weitaus weniger Aufwand überall auf der Welt zu hören waren. Schon bald begann ein Ansturm, dieses neu entdeckte Phänomen zu nutzen. Die Funkamateure liefen Gefahr, verdrängt zu werden. Zu dieser Zeit gab es zudem nur wenige Länder, in denen sich Funkamateure in nationalen Verbänden organisierten, als Interessensvertretungen. Um diese zu unterstützen, kam bei den Verantwortlichen des US-Amateurfunkverbandes, ARRL, die Idee einer internationalen Amateurfunkorganisation auf. Eine internationale Organisation, so nahm man an, könnte den Funkamateuren zu mehr Rechten verhelfen und die Koordinierung gemeinsamer Aktivitäten unterstützen. Im Frühjahr 1925 schließlich trafen sich in Paris Delegierte aus 23 Nationen, darunter auch Deutschland, zu einer Konferenz und am 18.04.25, also genau zum Weltamateurfunktag, wurde an der Universität Sorbonne die Internationale Amateurradio-Union gegründet. Es galt die von der ARL erarbeitete Satzung und fortan konnte jedes Land Mitglied werden, indem es mindestens 25 Funkamateure gab. Bis heute ist die Hauptaufgabe der IARU, die Interessen der Funkamateure auf internationalen Funkkonferenzen zu vertreten und sich dort um zusätzliche Bandzuweisungen zu bemühen oder um die Verteidigung bestehender. Dabei ist die 1947 gegründete Internationale Fernmeldeunion ITU seit langem ein Arbeitsschwerpunkt, da dort während regelmäßiger Weltfunkkonferenzen grundlegende Entscheidungen über Frequenzzuteilungen getroffen werden. Dass der Amateurfunk heute bei der ITU als respektierter Funkdienst gilt und Vertreter der IARU als Gesprächspartner akzeptiert werden, ist unter anderem dem früheren Präsidenten Richard Baldwin W1RU zu verdanken. IARU-Vertreter reisten jahrelang zu zahlreichen Treffen und Konferenzen, auch wenn diese überwiegend keine direkten Auswirkungen auf den Amateurfunkdienst hatten. Es war das Ziel, den Amateurfunk als verantwortungsvolles Mitglied der Gemeinschaft zu etablieren. Überwog bei der ITU anfangs noch eine eher ablehnende Haltung gegenüber den Funkamateuren, steht man heute unseren Wünschen wesentlich offener gegenüber. Die Arbeit der IARU findet bis heute weitgehend im Hintergrund statt. Mitglieder der ITU sind die nationalen Telekommunikationsorganisationen, während die IARU ein sogenanntes Sektormitglied ist. Vertreter der IAU reichen also keine eigenen Vorschläge ein, sondern verfolgen ihre Themen über die stimmberechtigten Mitglieder. Dennoch muss immer eine kleine IAU-Delegation bei den Sitzungen anwesend sein, um bei Bedarf zeitnah Einfluss zu nehmen. Dass die IARU erfolgreich zum Wohle der Funkamateure gearbeitet hat, zeigt eine Auswahl der bei ITU-Konferenzen erreichten Neuregelungen. So wurde 1947 15 Meter als weltweites Amateurfunkband eingeführt. 1979 wurden 30 Meter, 17 Meter und 12 Meter als weltweite Amateurfunkbänder zugewiesen. 1979 erfolgte eine Erweiterung des 160-Meter-Bandes, 2003 eine Erweiterung des 40-Meter-Bandes, 2007 eine Neuzuweisung bei 136 kHz, 2012 eine Neuzuteilung bei 472 kHz und 2015 schließlich eine weltweite Zuteilung im 60-Meter-Band. Weitere Erfolge sind die Möglichkeiten für Aktivitäten in anderen Ländern, also CPT-Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung von Amateurfunkgenehmigungen, das globale 6-Meter-Band ab 2019 und Vereinbarungen für die Koexistenz des Amateurfunks mit Satellitennavigation im 23-Zentimeter-Band. Zunehmende Bedeutung erhalten heute Konzepte für den Notfunkverkehr zur Unterstützung der Gesellschaft im Katastrophenfall. Die IARU hat in den vergangenen 100 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und dabei eine Schlüsselrolle im weltweiten Amateurfunkdienst gespielt. Ihre Arbeit hat nicht nur zur Sicherung der Rechte der Funkamateure beigetragen, sondern auch den Amateurfunk als wertvolle Ressource für technologische Innovation und den Katastrophenschutz etabliert. Mit dem Blick auf die nächsten 100 Jahre wird die IARU weiterhin als wichtige Institution für die Interessen der Funkamateure weltweit da sein und den Amateurfunk als Beitrag zur globalen Kommunikationstechnik fördern. Auf geht's auf die nächsten 100 Jahre IARU und Amateurfunkdienst. Das war ein Beitrag von Rainer Englert, Delta Fox 2 November Uniform. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Die ARD stellt inzwischen manche Perle aus ihren Archiven online. Dies hier nannte sich Hilferuf aus Moskau. Wie der Funkamateur DJ5PA auf der Suche nach Gesprächspartnern einen Notruf eines Russen empfing, natürlich auf Russisch, und er konnte kein Russisch. Tja, was nun? Eine spannende Geschichte, die auf vielen Umwegen gut ausging, aber hört selbst.
Stuttgart-Riedenberg, die Antenne eines Funkamateurs im Garten eines Wohnhauses. An diesem dünnen Draht hing vor einigen Tagen die Entscheidung über Leben und Tod eines 10-jährigen Jungen. Ein Hilferuf kam aus Moskau. Dies ist die Geschichte.
Es war Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, als mich auf der Suche nach einem Funkpartner, mit dem ich mich etwas unterhalten wollte, ein Notruf einer russischen Amateurstation erreichte mit dem Rufzeichen UA4KYA. Der Amateur sprach nur Russisch, wie sich im Laufe des Verständigungsverkehrs herausstellte. Wir verständigten uns mit den internationalen Betriebsabkürzungen im Amateurfunk. Und ich war gezwungen, diesen Spruch in russischer Sprache entgegenzunehmen. Ich persönlich verstand natürlich kein Russisch. Ich bestätigte den Spruch Buchstaben für Buchstaben, schaltete anschließend um auf Sprechfunk und begab mich auf die Suche nach einer Station, die mir bei der Übersetzung dieses Spruches behilflich sein konnte. Ich stieß nach kurzer Zeit auf eine Backnanger Station DJ8UC und es stellte sich heraus, dass die Mutter dieses Amateurs Russisch sprach und in der Lage war, uns den Spruch innerhalb kürzester Zeit zu übersetzen.
Es kommt jetzt drauf an, was das noch für ein Tonband ist.
Ich kann auch kein Russisch, deswegen musste ich mir den Text Buchstaben für Buchstaben übermitteln lassen. Musste auch mehrmals bei DJ5PA nachfragen, weil die Verbindung nicht so einwandfrei lief. Ich rief dann meine Mutter und bat sie, uns den Text zu übersetzen.
Ich kann Russisch, weil ich in Riga geboren und aufgewachsen bin und außerdem während des Ersten Weltkrieges 4 Jahre in Russland in der Nähe von Moskau in die Schule gegangen bin. Der Text war nicht ganz einfach zu entziffern, weil einige Worte verstümmelt waren. Aber schließlich haben wir sinngemäß Folgendes zusammengebracht. Dringend benötigt das Medikament Sigma-Myzin zur inneren Anwendung für einen schwerkranken Jungen in Moskau. Das Medikament bitte zu schicken nach Moskau CRK.
Nun wussten wir endlich, was der Notruf bedeutete, dass es also um ein bestimmtes Medikament ging. Da wir eine Nummer in Hamburg hatten, rief ich die an. Es stellte sich dann nachher heraus, dass es die Nachrichtenagentur UPI war, die uns versprach, nach bester Möglichkeit zu helfen und das Medikament auf den Weg nach Moskau zu bringen.
Gegen 23 Uhr erreichte mich der Anruf von Herrn Kluge, dass in Moskau dringend ein Medikament benötigt wurde, den an sich bei der United Press geheiligten Grundsatz, niemals selbst handelt, in ein Geschehen einzugreifen, mussten wir in diesem Weg verlassen, weil ein Menschenleben auf dem Spiel stand. Wir unterrichteten die Universitätsklinik in Hamburg, deren Apotheke das Medikament vorrätig hatte. Durch unser Nachrichtennetz über unser Pariser Büro wurde festgestellt, dass der nächste Flug einer französischen Fluggesellschaft am nächsten Tage nach Moskau stattfinden sollte. Die französische Gesellschaft war aber nicht in der Lage, ihre Direktverbindung nach Moskau zu unterbrechen. Es musste ein anderer Weg gesucht werden. Gleichzeitig erfuhr das Bundesverteidigungsministerium von dem Notruf und erklärte sich bereit, 2 Flugzeuge für den Transport des Medikaments nach Kopenhagen bereitzustellen. Aus einem uns nicht bekannten Grunde konnten die Sowjets kein Flugzeug nach Kopenhagen senden. Schließlich wurde das Medikament am darauffolgenden Tage mit dem Düsenflugzeug einer belgischen Luftverkehrsgesellschaft nach Moskau geflogen. Einen Tag darauf kabelte Mr. Shapiro, der Leiter unseres Moskauer Büros, einen Bericht, in dem es dann hieß, der Hilferuf einer Moskauer Amateurfunkstation hatte Erfolg. Das Befinden eines schwerkranken Moskauer Schülers hatte sich leicht gebessert, nachdem der Patient mit einem eigens aus Deutschland nach Moskau geflogenen Medikament behandelt werden konnte.
Tja, ganz schön kompliziert. Aber da war CW tatsächlich mal von Vorteil, Morse-Telegrafie mit ihren Abkürzungen. So kann man eine Botschaft auch übertragen, wenn man die andere Sprache gar nicht versteht. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Die wortwörtlich hochfliegenden Satellitenpläne von Musk, Bezos und Co. sind ja nicht ganz unproblematisch. Tausende, Zehntausende von Satelliten in einen niedrigen Orbit zu schicken, kann zu Problemen führen, wenn davon welche zusammenstoßen. Das kann dann eine Kettenreaktion ergeben und irgendwann ist dann die ganze Satellitenbahn vermüllt. Das wäre natürlich eine Katastrophe, dann wäre es erstmal vorbei mit der Satellitentechnik in diesen Orbits. Und auch Satelliten, die höher fliegen, müssten erstmal heil durch den Müllgürtel durchkommen. Das Ganze könnte jetzt aber noch etwas problematischer werden. Forscher sagen, dass die Tragfähigkeit dieser Orbits, also die Anzahl der Satelliten, die dort eingebracht werden können, um die Hälfte oder gar zwei Drittel weniger sein dürfte als ursprünglich geplant. Der Grund dafür ist eher erstaunlich. Ja, der Klimawandel ist schuld. Allerdings nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Auf der Erde wird es ja durch den Klimawandel wärmer. Das gilt auch noch für die untere Atmosphäre. Für die Thermosphäre, also den Teil der Atmosphäre, in dem die Satelliten mit niedrigem Orbit fliegen, gilt dies dagegen nicht. In diesem Bereich von 80 bis 500 Kilometern ist es sogar umgekehrt. Dort führt der Eintrag von Treibhausgasen aus menschlichen Aktivitäten in die Atmosphäre zu einer Abkühlung und nicht zu einer Erwärmung und damit zu einer Kontraktion. Das heißt, die Atmosphäre verdünnt sich. Das klingt ja eigentlich gut. Wenn da die Atmosphäre dünner ist, dann halten die Satelliten länger und bleiben länger auf ihrer Umlaufbahn. Ja, das wäre gut, wenn Satelliten ewig halten würden und ihre Anzahl begrenzt wäre. Tatsächlich ist aber in diesen ganzen Satellitenplänen bereits einkalkuliert, dass die Satelliten irgendwann von der Atmosphäre abgebremst werden, nach unten sinken und verglühen. Und ist jetzt dort die Atmosphäre dünner als erwartet, also sind eigentlich die Umstände besser, dann führt das dazu, dass alte Schrottsatelliten unnötig lange in der Umlaufbahn bleiben und sich somit auf Dauer mehr Satelliten ansammeln, also weniger neue hinaufgeschickt werden können. Das Ganze ist natürlich ohnehin theoretisch. Wie lange das Ganze tatsächlich gut geht, bis die ersten Satelliten zusammenstoßen, das wird man erst wissen, wenn es passiert ist. Und dann kann man nur hoffen, dass die Folgen nicht ganz so katastrophal sind, wie die Wissenschaftler prophezeien. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. That's right.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Wir haben es in den Nachrichten gehört. Eine weitere Kurzwellen-Großsendeanlage wird bald in Schrott verwandelt, nämlich die Anlage in Rimavská Sobota in der Slowakei. Tja, da kann schon Wehmut aufkommen und man wundert sich, was da unwiederbringlich verloren geht. Aber es gibt auch noch die Funkamateure und einige andere Funkdienste und die reißen nichts ab. Nein, sie nutzen die Kurzwelle nach wie vor täglich für ihre Aktivitäten und können völlig ohne Infrastruktur kommunizieren. Die dafür nötige Kenntnis der Wellenausbreitung und des Funkwetters kommt daher an dieser Stelle wie immer von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Die Ionosphäre macht im Moment so eine Art Kneippkur durch, heiß und kalt in ständigem Wechsel. Auch letzte Woche zeigten die oberen Bänder jeden Tag wieder ein anderes Bild, abhängig davon, wie stark die Unruhe im Erdmagnetfeld war. Die höchste nutzbare Frequenz über Mitteleuropa schwankte zwischen 21 und knapp 30 MHz und am Osterwochenende war zumindest an zwei Tagen das 10-Meter-Band zeitweise nutzbar. Dazu kamen ein paar überraschende Öffnungen, zum Beispiel als 10 Meter am Dienstag um 18 Uhr UTC plötzlich für zwei Stunden aufging. Trotzdem ging es im Erdmagnetfeld weniger wild zu wie noch in der Woche zuvor. Die ganze Woche lang war das große koronale Loch wirksam, das sich noch über einem Großteil der Südhemisphäre der Sonne aufspannt, ein nach wie vor atemberaubend großes Gebilde. Der Ostermontag war in der zweiten Tageshälfte richtig stürmisch, ansonsten war die Unruhe zwar ständig da, aber es gab zwischendurch auch ruhigere Phasen. Allerdings arbeitet die Umstellung der Ionosphärenchemie von Winter auf Sommer jetzt auch zunehmend gegen die oberen Bänder. Die Öffnungen auf 10 und dann auch 12 Meter über die F2-Region werden deswegen immer seltener und erst im Beginn den Herbst werden sich diese Bänder dann wieder stabil zurückmelden. Dieses Jahr können wir da noch einiges erwarten. 2026-27 wird es dann mit der abnehmenden Sonnenaktivität wohl schon spürbar schlechter sein. Diese Sonnenaktivität hatte in der letzten Woche eine steigende Tendenz. Der solare Flux bewegte sich Richtung 170 Einheiten. Die Flare-Aktivität war moderat, mit höchstens einem M-Flare pro Tag. Der Flux ist nun seit einem Jahr nicht mehr unter 140 Einheiten gefallen und das wird er auch nächste Woche nicht tun. Am Montag soll die ehemalige Region 4055 wieder auftauchen, die vor zwei Wochen so richtig abgefeiert hatte. Die sollte zusammen mit dem guten Dutzend weiteren aktiven Regionen, die derzeit sichtbar sind, den Aufwärtstrend unterstützen. Für den solaren Flux liegen die Aussichten für die nächsten Tage bei 160 bis 190 Einheiten. Das große koronale Loch wird uns noch das gesamte Wochenende mit seinem schnellen Sonnenwind beeinflussen. Dann ist der Spuk für diese Sonnenumdrehung vorbei. Aber es wird in drei Wochen sicher wieder auftauchen, hoffentlich dann aber schon ein Stück weit geschrumpft. Für die nächste Woche besteht jedenfalls die berechtigte Hoffnung, dass es magnetisch endlich etwas ruhiger wird und die Ausbreitungsbedingungen dadurch wieder berechenbarer werden. Es öffnen alle Bänder bis 15 Meter, 12 und 10 Meter nur zeitweise. An einigermaßen ungestörten Tagen ist 20 Meter bis mindestens 22 Uhr UTC offen. Nachts bleibt 30 Meter nutzbar, mit Ausnahme der frühen Morgenstunden. Auch die Lowbands bieten manch schönes DX, vor allem wenn die polaren Pfade dann mit abnehmender magnetischer Unruhe wieder besser funktionieren. Auf 10 Meter sind jetzt so langsam die ersten Sporadik-E-Öffnungen zu erwarten. Noch hat sich allerdings kaum etwas getan, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Eine schöne Woche und Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.